Alleinerziehend fühlt man sich dann, wenn man sich mit der Verantwortung auch alleine fühlt. Ich glaube, Verantwortung ist da so ein ganz großes Thema, über das man sich definieren kann. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Mein Name ist Frieda Levin. Ich bin eure Hostin. Ich bin Autorin, Comedian, Influencerin und ich freue mich total auf die heutige Episode, weil ich habe eine echt coole Socke hier heute digital mir gegenüber sitzen. Sarah Buschmann ist da. Hallo. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft mit stiller Stärke verbunden ist und doch viele, viele Fragen und Unsicherheiten und Herausforderungen mit sich bringt, nämlich das Leben als Alleinziehende. Was passiert, wenn man plötzlich oder bewusst allein für ein Kind verantwortlich ist oder gar mehrere Kinder, emotional, organisatorisch und finanziell? Was passiert da? Wie gelingt es, den Alltag zu meistern, sich selbst gleichzeitig nicht zu verlieren und dann auch noch für ein oder mehrere kleine Wesen da zu sein? Und deswegen bist du da, Sarah, um uns davon zu erzählen. Du bist, wie ich im Vorgespräch jetzt auch erfahren habe, ein echter Tausendsasser, wie man so schön sagt. Du bist Autorin, Kommunikationsstrategin, hast 20 Jahre bereits auf dem Buckel in der PR- und Öffentlichkeitsarbeit. Und wie ich finde, du bist einfach eine krasse Alte, ich sag's dir ganz ehrlich. Und du hast die gemeinnützige Online-Plattform Solomütter ins Leben gerufen. Erzähl uns mal ein bisschen davon.
Ja, das ist aus meiner eigenen Biografie entstanden, Solomütter. Das ist die, ich habe damals es genannt, das digitale Zuhause für Alleinerziehende. Und im Endeffekt ist es das, was ich gebraucht hätte, als ich vor 6 Jahren alleinerziehend wurde. Eine Plattform, wo man Gleichgesinnte trifft, wo man sich austauschen, vernetzen kann, wo man merkt, dass man nicht alleine ist. Und im Rahmen der Arbeit, die jetzt mittlerweile fast 5 Jahre alt ist oder jung, wie man es nennen möchte, sind wir auch recht politisch geworden und setzen uns eben auch übergeordnet politisch ein gegen die Diskriminierung für Alleinerziehende und dass alleinerziehenden Familien gesellschaftlich mitgedacht werden.
Bevor wir da in die Thematik reinsteigen, und ich bin so interessiert an all deinen Ausführungen heute, wollen wir dir auch 5 schnelle Fragen heute noch stellen, damit wir dich auf einer persönlichen Ebene etwas besser kennenlernen können. Liebe Sarah, was war das Letzte, was dich so richtig zum Lachen gebracht hat?
Tatsächlich eine super schlagfertige Antwort meiner Tochter, die ich aber nicht sagen kann, weil sie so zu privat ist, ja. Aber da saß ich mit meiner Tochter, meiner Mama, wir saßen 3 Generationen im Auto und meine Tochter, die haut immer so Dinge raus, auch teilweise wirklich, wo man denkt, hey, die ist doch erst 7, wie kommt die auf solche Sachen? Und wir haben wirklich so gelacht, dass ich fast recht ranfahren musste. Also das sind so die Sachen, wo ich hauptsächlich drüber lache, weil die echt schon total auf Zack ist. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach, wenn ich mit Freunden zusammensitze, mal ohne Kind und wir einfach nur wieder wir sind und unsere Themen haben, über die wir schon vor 30 Jahren gelacht haben. Ne?
Herrlich. Kaffee oder Tee, liebe Sarah?
Keins von beiden tatsächlich. Ich bin Team Cola. Und wenn es ein warmes Getränk wäre, dann wäre es tatsächlich bei mir Kakao.
Was darf auf deinem Schreibtisch neben der Cola nie fehlen?
Tatsächlich ist es mein Handy, weil ich im Job sowohl Handy als auch oft habe ich noch ein iPad hier liegen, Handy und Rechner, so ne, alles, 1000 Kanäle. Das ist aber auch die Pest, finde ich. Und ansonsten Süßigkeiten. Fast immer liegt hier auch noch Schokolade. Und ein kleiner Glücksstein meiner Tochter und diverse Liebesbriefchen von meinem Kind. Sowas liegt auch immer hier.
Das finde ich süß, aber ich finde es auch geil, dass da noch mehr Zucker bei dir liegt. Wir bleiben da irgendwie kulinarisch schon in einer Ecke bei dir.
Ich weiß, ja.
Was möchtest du noch lernen?
Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich stelle fest, dass das so ein Phänomen ist, was wir Frauen, glaube ich, insbesondere haben. Ich möchte ehrlich gesagt noch ganz viel lernen. Ich bin mega neugierig. Ich habe jetzt gerade sogar noch mal drüber nachgedacht, noch ein Studium anzufangen. Ich würde gerne Gitarre spielen lernen. Ich interessiere mich für tausende Dinge und ich glaube, das wird auch nicht aufhören bei mir, bis der Deckel zugeht.
Mit einer Gitarre sehe ich dich.
Ich bin aber leider sehr unmusikalisch und das ist die große Herausforderung. Ich bin Team Text. Ich kann mir jeden Text merken, aber nicht die Melodien.
Aber so an einem Lagerfeuer du und spielst ein bisschen Kumbaya, ich sehe dich da. Exakt, ich sag's dir ehrlich.
Die nächste Frage, da interessiert mich die Antwort auch wirklich sehr. Das Lieblingsgericht deiner Kindheit und wahrscheinlich heute noch.
Was glaubst du denn? Es ist natürlich nicht herzhaft. Es ist der Vanillepudding meiner Oma, den die mir immer gemacht hat, mit viel Zucker. Und dann gab es Eischnee, handgeschlagen von meinem Opi. Der wurde da noch reingemischt und das war super. Meine Tochter kriegt das heute auch, aber ohne Eischnee.
Wunderschön. So, nun widmen wir uns, auch wenn es mir mega Spaß macht, mit dir über kulinarische Gelüste zu sprechen, müssen wir uns jetzt, glaube ich, doch ein bisschen mehr dem Inhalt widmen. Du bist alleinerziehend, Sarah. Möchtest du uns ein bisschen von deiner persönlichen Geschichte erzählen oder ist das für dich zu privat?
Doch, ich kann gerne was erzählen. Ich versuche mal bei meiner Seite zu bleiben. Ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen. Ne? Es gibt zwei Seiten. Ich habe die eine, die andere lasse ich einfach ein bisschen raus, weil die hat wahrscheinlich ihre eigene Seite und ihre eigenen Ansichten. Aber es ist tatsächlich so, ich bin sehr spät Mutter geworden, mit 39. Meine Tochter ist ein Überraschungskind, nenne ich es. Es ist super, dass sie da ist, aber geplant war sie nicht. Das muss man vielleicht dazu sagen. Die ist nicht aus einer langjährigen Partnerschaft heraus entstanden. Und dementsprechend war ich schon sehr früh alleinerziehend. Da war meine Tochter 10 Monate alt. Und ich habe in der Phase der Trennung relativ viel kennengelernt, von Familiengerichten über Mentoren. Wenn man sich nicht mehr einigen kann? Doch, Mentor? Nein.
Mediation.
Mediation, Entschuldigung. Ich stand auf der Leitung, genau. Die Jugendämter habe ich kennengelernt. Alle Sachen, die man sich so vorstellen kann. Ich erzähle immer, das steht auch in meinem Buch, wenn du dir so ein ganz kitschiges Sat.1-Movie anschauen würdest und da machst du nochmal 50% Drama on top, dann war das meine Geschichte. Und ich stand dann da mit 40 alleinerziehend mit einem Kind und es war alles resettet. Ich musste komplett bei Null anfangen und das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen, obwohl ich auch alleinerziehende Freundinnen schon in meinem Freundeskreis hatte. Aber das, was mich erwartet hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Ne?
Gibt es einen Unterschied zwischen klassisch alleinerziehend und Solo-Mutterschaft beziehungsweise Solo-Vaterschaft?
In England heißt das Solo-Mom by Choice. Das sind diese klassischen Solo-Mütter oder Väter, aber ganz selten, die sich entscheiden, ein Kind komplett ohne Partner zu bekommen. Yeah. Die Option gibt es eben auch. Mhm. Das sind aber relativ wenige. Also ich habe da extra nochmal eine Zahl rausgesucht. Es ist so, dass nur, ich glaube, 2% aller Eltern ihr Elterngeld auch schon als Alleinerziehende beziehen. Und ich finde, das ist ein Hinweis darauf. Also die meisten starten schon als Paar. Aber dieser Trend der Solomutterschaft, also ein Kind wirklich bewusst ohne Partner zu bekommen, per Samenspende oder auch in so Konstellationen. Es gibt auch Menschen, die sich dann zusammenfinden und den Samen von Freunden bekommen oder so etwas. Das ist nochmal was anderes. Ne? Also ich habe tatsächlich den Schwerpunkt auf Menschen, die sich getrennt haben oder auch wo der Partner verstorben ist, die eigentlich ein anderes Lebenskonzept im Hinterkopf hatten.
Ja, verstehe. Also nichtsdestotrotz, solche Begrifflichkeiten irgendwie mal straight zu bekommen, ist ja nicht übel, weil ich finde schon, auch durch Social Media hat sich die Wahrnehmung von Alleinerziehenden in den vergangenen Jahren stark gewandelt und auch stark hin zu mehr Ermächtigung eigentlich. Letztlich das also weniger so diese Bemitleidung oder eine Rolle, der in die so häufig Frauen, aber eben auch Männer gedrängt werden, alleinerziehend auch Menschen, sondern dass es auch um so eine Selbstermächtigung geht. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also das war damals tatsächlich bei mir auch der Grund, um Solomütter zu gründen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt immer so diesen despektierlichen Blick auf Alleinerziehende, immer diese Mitleidsschiene und so weiter. Und ich war ja damals, ich stand mitten im Leben, ich hatte super viel Berufserfahrung, tolles Netzwerk. Ich hatte eine Führungsposition, als ich schwanger wurde und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, ich möchte nicht, dass ich als so eine vulnerable Person gesehen werde, nur weil sich mein Familienstand ändert. Ne?
Ja.
Also das habe ich nicht eingesehen und deswegen habe ich gedacht, es muss auch eine Plattform geben für Frauen wie mich, die sich da nicht wiederfinden. Das hat sich geändert. Ich habe aber immer so das Gefühl, ich lebe ja mittlerweile nicht mehr in Berlin, sondern in NRW in einer Kleinstadt und ich habe schon das Gefühl, dass da noch auch große Unterschiede sind zwischen Metropolen, großen Städten und einem ländlichen, kleinstädtischen Bereich. Ne? Also ich merke schon, dass da noch wahnsinnig viel Vorurteile am Start sind und ja, immer sehr despektierlich geguckt wird. Das bezieht sich auch gar nicht nur auf Alleinerziehende, sondern ich merke auch immer, das bezieht sich auch auf Alleinstehende. stehende Frauen, ne? Sobald du als Frau in so einer Umgebung, die ländlich ist oder kleiner, keinen Partner hast, da wird schon gefragt, was stimmt mit der denn nicht, ne?
Wie gehst du damit um?
Also mal gut, mal schlecht. Das ist jetzt nicht so, dass
einfach
ich sage...
Einfach den Finger zeigen?
Ja. Nee, das ist tatsächlich auch bei mir eine persönliche Tagesform. Ne? Also ich habe, wenn es mir gut geht, dann denke ich, ja, ist mir egal, was ihr denkt. Ich mache mein Ding. Aber ich würde lügen, wenn es nicht Phasen gibt, wo mich das auch wirklich mitnimmt. Ne? Und wo ich denke, ich habe es so satt, so einen Blick zu bekommen und immer wieder mit diesen Vorurteilen konfrontiert zu sein. Ne? Das macht einfach keinen Spaß. Und da, wenn wir nochmal zurückkämen zu dieser Definition, was ist eigentlich alleinerziehend? Da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Definitionen. Und was ich ganz spannend finde, ich bin ja mittlerweile im 7. alleinerziehenden Jahr. Und natürlich war ich nicht 7 Jahre lang Single, sondern ich habe auch mal die ein oder andere Partnerschaft gehabt, mal länger, mal kürzer. Aktuell habe ich auch einen Freund. Und das ist auch zum Beispiel total interessant, dass man dann, ach, jetzt ist die ja nicht mehr alleinerziehend, die hat ja jetzt einen Freund. Man so denkt, Moment mal, ne? Wir sind keine Wirtschaftsgemeinschaft, wir leben getrennt. Mein Partner hat selber Kinder, um die er sich kümmert und so weiter. Das ist einfach spannend, wie die Gesellschaft da drauf guckt.
Und dann aber erzähl uns dann mal von den verschiedenen Formen der Alleinerziehenden, die dir bei der Arbeit begegnen. Das ist ja total spannend, dass man da wirklich nochmal echt so die unterschiedlichen Modelle klarstellen sollte.
Also das ist auch was ich immer ganz, ganz wichtig finde. Ne? Es gibt nicht die oder den Alleinerziehenden, sondern wir sind so heterogen, wie das alle anderen Familien auch sind. Ne? Alleinerziehende gibt es von bis, also das ist von in allen Schichten, in allen Einkommensklassen. Das ist einfach was, das betrifft alle. Und wenn dann Leute kommen, ja, mir würde das aber nicht passieren, dann sage ich immer, du, es sind auch schon Menschen, die jung sind, gestorben. Könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Das passiert ja auch. Auch dann wird man alleinerziehend. Aber eine Definition tatsächlich wirklich zu finden, ist relativ schwer, weil es natürlich auch sehr, sehr viele unterschiedliche Betreuungsmodelle gibt. Ne? Also es gibt Menschen, die sind alleinerziehend, da sehen aufgrund irgendwelcher Gerichtsurteile oder Streitigkeiten die Kinder den anderen Elternteil nie. Es gibt Paare, die teilen sich im Wechselmodell ganz 50-50 die Kinderbetreuung auf. Es gibt eben das klassische Residenzmodell, da leben die Kinder bei einer Person, das ist meistens die Mutter und sind dann zu Umgangszeiten bei der anderen Person. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Der Staat, das finde ich immer, da kann man sich so ein bisschen dran hangeln. Der Staat definiert Alleinerziehende so, dass es eine erwachsene Person mit einem oder mehreren Kindern unter 18 in einem Haushalt. Das bedeutet alleinerziehend. Ne? Das geht dann tatsächlich nach Haushalt und Meldeadresse. Wenn man da genau zuhört, merkt man schon, dass der Staat damit es uns aber auch nicht leicht macht. Das heißt, sobald ich schon eine WG habe oder meine pflegebedürftige Mutter mit 79 hier einziehen würde, gelte ich offiziell per staatlicher Definition nicht mehr als alleinerziehend. Auch schwierig wird es, wenn ein Kind zum Beispiel dann über 18 ist. Aber man versucht, sich da so ein bisschen dran zu hangeln. Was ich so aus meiner Community kenne, wir sagen eigentlich immer, alleinerziehend fühlt man sich dann, wenn man sich mit der Verantwortung auch alleine fühlt. Ich glaube, Verantwortung ist da so ein ganz großes Thema, über das man sich definieren kann. Ne?
Aha, weil ich hätte nämlich eine Frage an dich aus meinem persönlichen Umfeld. Ein ehemaliger Chef von mir lebt in einer Ehe mit 3 Kindern. Seine Frau ist genauso wie er wahnsinnig verhaftet in ihrem Job und viel weg. Und er sagt, immer wieder sagte er, das ist mein ehemaliger Chef, deswegen bin ja mittlerweile selbstständig, aber immer wieder sagte er, naja, ich bin schon quasi alleinerziehend, weil er sich mit der Verantwortung scheinbar auch allein gefühlt hat. Wie stehst du zu solchen Aussagen?
Das ist, würde ich sagen, einer der Triggersätze Nummer 1 für Alleinerziehende. Aha. Tatsächlich, ich habe in meinem Buch 10 Bullshit-Sätze, die ich entkräfte. Und das ist der erste davon.
Aha.
Weil der ganz, ganz große Unterschied aus meiner persönlichen Sicht und auch wenn man die anderen fragt, ist tatsächlich der finanzielle Aspekt.
Ja.
41% aller Alleinerziehenden sind einkommensarm. Also das heißt, wirklich jede zweite alleinerziehende Familie hat richtig heftige finanzielle Probleme. Und sobald man 2 Erwachsene hat, die beide berufstätig sind oder sein könnten, sieht diese ganze Situation anders aus. Und das ist eigentlich dieses große Gegenargument. Und dann muss man trotzdem sagen, wenn es einen zweiten Erwachsenen gibt, auch wenn der unterwegs ist, wenn zu Hause das Chaos ausbricht, wenn ein Kind ins Krankenhaus kommt, wenn es schlechte Schulnoten gibt, was auch immer, man hat immer einen zweiten Gesprächspartner. Also selbst wenn mein Mann dann irgendwo in Amerika ist auf einer Geschäftsreise, kann ich den ja anrufen und ich kann mich beraten und kann den mit zur Verantwortung ziehen. Mhm. Das können wir eben nicht, ne?
Da sprechen wir nämlich auch schon über die größten Herausforderungen, die man als alleinerziehender Mensch hat. Kannst du uns noch ein bisschen mehr schildern, wo einfach deine größten Herausforderungen liegen?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, das, was ich gerade schon gesagt habe, Geld ist aus meiner Sicht mit die größte Herausforderung. Und dann kommt aber relativ schnell auch das Thema Ressourcen. Da geht es dann irgendwie sowohl um Geld, aber auch um Zeit. Weil es ist natürlich immer so, gerade wenn man berufstätig ist, was ja 70% aller Alleinerziehenden sind berufstätig, dann hat man das große Problem, dass dieses Vereinbarkeitsthema extrem auf einen einprasselt, weil man sich einfach Aufgaben nicht teilen kann. Und das geht dann von Einkaufen, Kochen, Steuererklärung, wenn man Garten hat, Rasenmähen, TÜV-Plakette, was auch immer. Alles liegt nur bei einer Person. Und ein großes Problem aus meiner Sicht sind in unserem Land immer noch fehlende Strukturen für Familien, die sich dann eben bei den Alleinerziehenden wie so ein Brennglas nochmal manifestieren. Uns fehlen 400.000 Kita-Plätze. Nicht jedes Kind hat eine Garantie auf einen Platz in der Nachmittagsbetreuung nach der Schule. Dann schon alleine dieses Thema 15 Wochen Schulferien, 30 Tage Urlaub. Da weiß man ja schon, dass da was nicht passt.
Wie wichtig ist das soziale Umfeld für alleinerziehende Menschen?
Also ich würde schon aus meiner Sicht sagen und auch von den Menschen, die ich aus meiner Community kenne, dass das soziale Umfeld slash das Netzwerk eigentlich das A und O ist, um auch sich selbst im Privaten dann ein gutes Leben zu organisieren. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, meine Tochter ist in Berlin geboren. Ich lebe aber mittlerweile in der Kleinstadt hier, wo meine Eltern und mein Bruder mit seiner Familie auch leben. Mhm. Die Strukturen sind hier deutlich einfacher, weil meine Familie da ist. Wenn ich mal bei der Arbeit eine Stunde länger bleiben muss, dann kann ich die Oma anrufen, ob sie vielleicht meine Tochter von der Schule abholt oder solche Dinge. Das ist super wichtig, wenn du die Familie nicht hast, was viele natürlich nicht haben, dann es ist aus meiner Sicht eklatant wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ne?
Okay. Wie kann das Menschen machen?
Ich glaube, das ist schwierig. Das höre ich immer wieder, weil gerade die ersten Jahre mit Kind, wenn die Kinder klein sind, ist man natürlich total ans Haus gefesselt. Ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Nächte hier, als ich mit meiner Tochter dann alleine hier in unserer Wohnung gewohnt habe und mir auf einmal bewusst geworden ist, hey, ich kann noch nicht mal zur Tankstelle fahren und mir meine berühmt-berüchtigte Cola da abends holen, wenn sie schläft oder Mittagsschlaf macht. Ich bin an zu Hause gefesselt. Ich kann nicht weg. Und das erzeugt natürlich eine wahnsinnige Einsamkeit, insbesondere weil auch in diesen Phasen an den Wochenenden, ne? Da machen die Paare dann was miteinander, dann ist man oft nicht eingeladen als alleinerziehender Elternteil. Also das ist gar nicht einfach. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, sich über Netzwerke Menschen zu suchen und was ich auch immer raten würde, tatsächlich konkret auch nach Dingen zu fragen. Ne? Also das ist mir am Anfang unheimlich schwer gefallen, weil das für mich auch immer so das Gefühl ausgestrahlt hat, bin ich jetzt bedürftig, weil ich nach irgendwas fragen muss. Aber das ist auch so ein ganz wichtiger Ratschlag, wo ich sage, fragt einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere Nein sagt. Ne?
Super, super gut. Wir kommen da auch gleich nochmal ein bisschen mehr hinzu, wo du uns ein paar deiner Erfahrungswerte und den HörerInnen da draußen mit auf den Weg geben kannst. Das ist total spannend, dir zuzuhören. Bevor wir uns dem widmen, möchte ich noch auf die Frage der Folge eingehen. Wir erstellen immer pro Episode bei Spotify eine Umfrage und die HörerInnen können da mitmachen und jeweils auf eine Antwort klicken und somit abstimmen. Und die Frage der heutigen Episode ist, würdest du dir mehr Austausch und ehrliche Gespräche über das Thema alleinerziehend sein wünschen? Ich ahne, wie die Umfrage ausfallen wird, aber ich bin gespannt, wie immer, auf die Ergebnisse. Du hast gerade ja schon darüber gesprochen, wie wichtig das Netzwerk ist. Wenn es um das Strukturieren des Alltags geht und wenn es so um deine Erfahrungen auch als Alleinerziehende geht, welche Tools, welche Routinen würdest du empfehlen?
Ich bin tatsächlich, deswegen habe ich da schon gedacht, ich bin da, glaube ich, ein bisschen eine schwierige Ansprechpartnerin, weil ich bin überhaupt kein Routinenmensch. Ich bin so, ja, ich lebe so nach dem, was kommt. Ich habe mein Leben auch ohne Kind immer so gelebt und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich so auf diese Dinge fokussiert, wie man selber ist. Ich glaube, man sollte total gut in sich reinhören und sollte nicht immer dieses Gefühl haben, ich muss perfekt sein, ich muss das so machen, die Babyratgeber sagen dies, die sagen das, sondern einfach ein bisschen auf sich selber hören und dann einfach gucken. Man kann auch wirklich mal 5 gerade sein lassen, das funktioniert relativ gut. Was ich irgendwann gelernt habe im Laufe der Zeit, was nicht so ganz einfach war, eben zu gucken, dass man sich selber nicht immer an die letzte Stelle stellt. Und die Caroline Uhl, das ist eine Psychologin und gute Bekannte von mir, die hat irgendwann mal gesagt, sie hat angefangen, die Sachen, die ihr persönlich wichtig sind, an den Tagesanfang zu setzen, damit die nicht am Ende immer hinten runterfallen. Und das fand ich einen ganz schönen Tipp, ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte mal Sport machen oder so, dass man das vielleicht direkt Kind zur Schule bringen oder in die Kita und dann irgendwie eine Stunde in den Wald oder was auch immer, dass man das dann schon mal für sich erledigt hat. Das finde ich, das ist so eine Routine, die ich super finde. Und ansonsten würde ich immer sagen, lasst es fließen, kämpft die Kämpfchen, die gekämpft werden müssen und die ihr gewinnen könnt und alle anderen fließen lassen, ist egal. Und es geht auch nicht immer darum, perfekt zu sein, sondern gut genug ist halt auch gut genug.
Und du hast ja gerade auch schon über die Selbstfürsorge gesprochen, ne, damit die eben nicht immer nach hinten überfallen. Empfiehlst du eben auch konkret nach Hilfe zu fragen im eigenen sozialen Umfeld? Es ist okay, ich glaube, das müssen sich Eltern sowieso hinter die Ohren schreiben. Es ist immer okay, nach Hilfe zu fragen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, aber bei alleinerziehenden Menschen ist es ja nochmal viel kritischer und relevanter. Nun ist es vielleicht bei manchen Menschen so, dass sie keinen in ihrem sozialen Umfeld wenig alleinerziehende FreundInnen haben oder andere Väter, die eine Situation teilen. Wie können sich Menschen da vernetzen? Was ist da etwas, was du empfiehlst?
Also das Netzwerk müssen ja auch nicht unbedingt Alleinerziehende sein, ne? Die unterstützen. Also ich glaube, mindestens 1 bis 2 Menschen in der gleichen Lebenssituation sind wichtig, weil wir Alleinerziehenden Themen haben, die hat kein anderer. Also eine sehr gute Freundin von mir hat gerade in Woche 3 ihren Mann im Krankenhaus und die ist ganz nah an mir dran, die hilft mir auch immer viel und wir helfen uns gegenseitig. Unsere Kinder sind beste Freundinnen und die hat mich gestern oder vorgestern noch angerufen und gesagt, Sarah, es ist Wahnsinn, jetzt erst kriege ich eine Ahnung, wie dein Leben ist. Also das ist ganz spannend und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hatte selber alleinerziehende Freundinnen in meinem Umfeld und ich habe trotzdem nicht gewusst, was das ist. Ne? Also das, man kann es nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch zu viel verlangt, dass man von Menschen, die nicht die Lebenssituation haben, zu 100% versteht oder erwartet, dass die das nachvollziehen können. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es gut, dass man wirklich 1, 2 Menschen hat, die eine ähnliche Lebenssituation haben, um wirklich in so, ich sag's jetzt mal unter uns, Kacksituationen einfach sich austauschen zu können. Und dann heult man abends und dann ruft man die Freundin an und die kennt das und die hat das auch schon erlebt. Und dann sieht die Welt am nächsten Tag besser aus, weil man denkt, man ist nicht der oder die Einzige, dem das jetzt gerade passiert. Ne? Deswegen finde ich das total wichtig. Ansonsten ist es auch einfach gut, sich ein Netzwerk aufzubauen an Menschen, die helfen können. Also es sind ja schon so Kleinigkeiten, ne? Vielleicht kann dienstags die eine Mutter die Kinder nach der Schule mitnehmen und donnerstags die andere Mutter und man kann sich das aufteilen oder also Kleinigkeiten. Wer bringt die Kinder zum Sport? Man kann sich abwechseln, aber auch so Freundinnen, die mitdenken. Also ich hatte zum Beispiel auch wieder besagte Freundin, von der ich gerade sprach. Da hatte ich einen total beschissenen Arbeitstag. Sie hat spontan meine Tochter mitgenommen. Und dann kam ich da abends hin und habe sie abgeholt. Und dann stand da eine Spaghetti Bolognese auf dem Tisch, wo ich dachte so, mega. Das heißt, ich musste nicht mehr kochen. Mein Kind war satt. Und als wir gegangen sind, kriegte ich noch eine Tupperdose mit Bolognese-Soße fürs Tiefkühlfach, für wenn wir das nächste Mal wieder kein Essen haben.
Sweet.
Und dann kann ich mir das auftauen. Also genau das ist, was es braucht. Und was ich umgekehrt immer für die Nicht-Alleinerziehenden total wichtig finde, fragt doch mal, was die Alleinerziehenden aus eurem Umfeld brauchen. Das ist auch bei Arbeitgebern so. Also ich finde das immer ganz spannend. Es wird dann über die Alleinerziehenden geredet oder überlegt oder so. Aber das Beste ist, frag einfach. Weil ich weiß am besten, was ich brauche. Und mega ist, wenn mich jemand fragt, kann ich dir irgendwie helfen? So, meistens fällt mir dann was ein.
Ja, das finde ich einen wunderschönen und super, super wichtigen Impuls. Und es kann ja dann so eine Geste sein, die einfach super hilfreich ist, wie eine Spaghetti Bolognese und so. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja auch gerade von deiner Freundin erzählt, die ihren Mann im Krankenhaus Woche 3, klingt ernst, und sie gesagt hat, jetzt checke ich erst so, so eine Vorahnung eigentlich von dem, was du leistest. Vielleicht werfen wir da auch noch mal einen Blick drauf. Was macht Alleinerziehende so krass stark?
Ehrlich gesagt glaube ich, es ist eine ganz einfache Antwort. Wir haben keine andere Option. Also, ne, weil genau das ist, glaube ich, die Antwort. Also, es geht nicht anders. Weil sonst funktioniert der Alltag nicht. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Mhm. Und wir haben keine Option. Mhm. Und das ist natürlich dann auch, wenn man dann tatsächlich mal auf so Gesundheitsthemen oder so blickt, hat das natürlich auch Schattenseiten. Es gibt Studien, dass Alleinerziehende häufiger krank sind, die haben häufiger mentale Struggles und so weiter. Das liegt natürlich daran, ne? Mhm. Weil klar, wenn ich ausfalle, gibt's ein Riesenproblem, dann funktioniert hier gar nichts mehr. Deswegen versuche ich natürlich in jeder Situation nicht auszufallen. Und wenn ich krank bin, das einfach wegzudrücken, trotzdem weiterzumachen, weil es sonst einfach schwierig wird. Und dementsprechend muss man stark sein. Und das andere ist natürlich, dass man auch, und das ist dann vielleicht wieder das Positive, ich kann ja alles alleine und das macht auch ein gutes Selbstbewusstsein. Ne? Also da kann man dann wieder den positiven Aspekt rausziehen. Also es gibt kaum was, was ich nicht kann, weil ich ja hier alles alleine mache. Und das ist natürlich auch eine schöne Form von Freiheit und Unabhängigkeit, die einem auch eine Stärke verleiht. Ne? Und einfach zu sehen auch, hey, mein Kind ist glücklich, mein Kind hat ein tolles soziales Umfeld, mein Kind, ich kann meinem Kind Hobbys ermöglichen, ich kann uns hier ein schönes Wohnumfeld ermöglichen mit meinem Gehalt, mit dem, was ich verdiene. Und daraus kann man natürlich auch ein gutes Selbstbewusstsein ziehen. Und da geht man dann auch vielleicht nach mehreren Jahren des Alleinerziehens kommt wahrscheinlich wirklich so eine zusätzliche Stärke und man sagt, ja, du kannst mir nichts, ich kann alles selber. Und wenn halt dann vielleicht auch jetzt im Hinblick auf Partnerschaften oder so, wenn da wieder jemand kommt, das ist natürlich ein schönes Add-on, Neudeutsch, aber es muss halt nicht sein.
Das finde ich einen guten und sehr bewundernswerten Ansatz tatsächlich auch, wenn man sich das einfach mal klar macht. Also wenn man das Framing der Tatsache, dass du alles alleine machst, auch sich ab und an erlaubt, es eben auf eine positive Art und Weise zu framen. Finde ich cool. Mit großem Respekt vor. Was hattest du dir am Anfang vor allem deiner Zeit als Alleinerziehende gewünscht von deinem Umfeld und auch von vielleicht der Gesellschaft?
Also ich hätte mir tatsächlich mehr Hilfe und Verständnis gewünscht und ich würde mir auch eine Gesellschaft wünschen, in der Trennung nicht schambehaftet ist. Ja. Weil das ist zum Beispiel was ich immer noch merke. Trennung ist immer eng auch noch mit einem Schamgefühl verbunden. Ah, die haben es nicht geschafft. Dann kommen auch schnell so Sachen, ah, die war ja schon immer kompliziert. Ist ja kein Wunder, dass das mit dem Typen jetzt nicht geklappt hat oder so. Also da kommen direkt Stigmatisierungen, Vorurteile und so weiter. Das ist auf jeden Fall was ich mir gewünscht hätte. Ich habe im Privaten tatsächlich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und da weiß man dann auch danach wirklich, was Familie bedeutet, was Freunde bedeuten und wie wichtig das für mich war. Also da muss ich auch heute noch sagen, Menschen in meiner Situation, die all das nicht haben, würde ich fast sagen, dann nicht unterzugehen, ist eine Leistung, die kann man kaum in Worte fassen. Also wenn man wirklich niemanden hat, der einem hilft, dann hat man echt ein Riesenproblem. Also diese Dinge waren bei mir sehr gut, aber dieser gesellschaftliche Blick, den hätte ich mir deutlich anders gewünscht. Und ich hätte mir auch konkretere Hilfen, konkretere Anlaufstellen gewünscht, wo man wirklich auf Augenhöhe Hilfe bekommt. Ich hätte mir damals ein Know-how schon gewünscht, wie sucht man sich einen guten Anwalt aus? Schon alleine solche Sachen, ne? Also das sind so Dinge, was macht einen guten Familienanwalt oder eine gute Familienanwältin aus? Wie suche ich mir die aus? Dann auch solche Themen, Gewaltthemen, die auch im Zuge von Trennungen, auch durch alle Schichten hindurch immer wieder auftreten, da auch viel mehr Anlaufstellen, dass man irgendwie weiß, man ist nicht alleine, das passiert nicht nur vulnerablen Schichten, das passiert jedem, dass man da irgendwie Möglichkeiten hat, vernünftige Ratschläge zu bekommen. Denn es gibt in Deutschland auch viele Fallstricke, von denen die Menschen gar nichts wissen. Also beispielsweise, wenn ich mit einem Partner ein Kind habe, wir leben in einem gemeinsamen Haushalt und haben entweder beide anerkanntes Sorgerecht oder sind verheiratet, dann ist es nicht so, dass ein Partner mit dem Kind diesen Haushalt verlassen darf. Es gibt ein Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und natürlich darf man selber gehen, aber man darf nicht das Kind mitnehmen. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel Paare hat, bei denen häusliche Gewalt aufgetreten ist und einer sagt aber, das Kind bleibt hier, dann hast du nicht die Möglichkeit, mit dem Kind woanders hinzugehen. Das sind alles so Dinge, die viele Menschen nicht wissen. Und es ist total wichtig, dass über sowas gesprochen wird und dass offen kommuniziert wird. Wo kriege ich denn dann Hilfe? Dann kommen dann irgendwelche Rechtsanwälte, das ist vielleicht noch zu dem Thema ganz spannend, die sagen dann, ja, dann müssen Sie eine einstweilige Verfügung beantragen, damit Sie mit dem Kind aus dem Haus. Dann denke ich so, wie soll das denn funktionieren? Soll die Mutter dann gegen den Ehemann eine einstweilige Verfügung und der kommt dann abends nach Hause, geht an die Post, nimmt die raus und dann weiß ich aber, was da für Alarm ist zu Hause. Ne? Sowas ist technisch nicht machbar und für sowas hat Deutschland keine Lösung. Ne?
Und deswegen bietest du, ja, eine Informationsquelle und eine Anlaufstelle mit deiner fantastischen Plattform Solomütter. Aber du hast auch ein Buch geschrieben, das jetzt seit Anfang September draußen ist. Möchtest du uns noch ganz kurz davon erzählen?
Ja, gerne. Es ist selber noch total, für mich selber noch so ganz neu. Mein erstes Buch, es ist ganz spannend. Das heißt, das Buch, das du vor dem Alleinerziehen gelesen haben musst, das ist eigentlich kein Alleinerziehendenbuch, sondern das ist ein Buch für Eltern, die in Klammern, da haben wir auch wieder die schönen Klammern, noch nicht getrennt sind. Mein Arbeitstitel damals war immer Anleitung für den in Klammern unwahrscheinlichen Fall des Alleinerziehens, weil am Ende jede fünfte Familie ist eine Alleinerziehendenfamilie. Es trifft richtig viele. Es gibt auch Statistiken, die sagen, jede dritte Familie wird irgendwann machen Alleinerziehenden-Erfahrungen. Von daher sollte sich jeder und jede damit auseinandersetzen und da ist mein Buch eine Einladung oder Anleitung und insbesondere ist die Zielgruppe Mütter, weil es immer noch häufig so ist, dass wir Frauen in diese Care-Falle tappen. Ne? Und habe ich ganz viel Input zu diesem Thema. Zum einen erstmal aufgezeigt, wie tappt man eigentlich da rein? Man arbeitet plötzlich nicht mehr Vollzeit, man hat ein geringeres Einkommen. Man rutscht immer weiter durch diese Care-Aufgaben in eine Abhängigkeit. Und je abhängiger man ist, desto schwieriger ist es, sich zu trennen. Und es ist statistisch auch bewiesen, dass je abhängiger Frauen sind, desto häufiger tritt häusliche Gewalt auf. Und es ist spannend, es trifft nicht nur Menschen mit einer schlechten oder mit keiner Ausbildung, es trifft auch wahnsinnig viele Akademikerinnen. Und da sich einfach mal als Paar in guten Zeiten Gedanken drüber zu machen, wie können wir uns eigentlich als Paar aufstellen und wie kann ich mich als Mutter aufstellen, falls irgendwann mal eine von uns alleinerziehend wird. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache. Man möchte das natürlich nicht so gerne. Man möchte ja nie über die Worst Cases nachdenken. Aber ich rate dringend, es zu tun und da ist mein Buch eben eine Einladung.
Großartig. Großartig. Ich werde es lesen. Es ist super spannend und ich glaube, wir können da total viel rausnehmen. Also super cool. Liebe Sarah, wir kommen zum Ende, obwohl wir können noch Stunden mit dir reden. Ich finde es einfach ganz toll, was du so vom Stapel lässt und welche Erfahrungen du hier mit uns teilst. Gib uns doch nochmal drei, und wir müssen es leider kurz halten, drei schnelle Tipps an die HörerInnen, so richtig kleine, smashige, prägnante Motivationssprüche, whatever, was auch immer dir gerade einfällt. Drei schnelle Tipps.
Ja, ich würde sagen, such dir Gleichgesinnte und Helfer, mega wichtig, schaff dir gute Strukturen. Mit Strukturen meine ich natürlich Rahmenbedingungen, ne? Kita, Babysitter, so diese ganzen Sachen, die dich im Alltag entlasten, ne? Diese Strukturen braucht man. Und sei es auch Wohngeld oder sowas. Also guck auch, wo du Hilfen bekommst, finanzielle Hilfen, ne? Solche Sachen. Also so diese ganzen Rahmenbedingungen, die möglich sind in unserem Land. Wir haben ja zum Glück ein Land, wo wir Möglichkeiten haben. Und versuch diese auszunutzen, das Potenzial auszunutzen und lass dir helfen, ne? Es ist es ist nicht schlimm, Hilfe anzunehmen. Und guck, dass du einen Arbeitsplatz findest, wo Leute Verständnis für deine Lebenssituation haben.
Und nochmal ganz kurz, auf der Plattform Solomütter, da findet man noch all diese Informationen, die man braucht, wenn der in Klammern, unwahrscheinliche Fall eintritt.
Genau, auf unserer Plattform und ganz viel findet man auch nochmal eine Einladung auf Instagram. Da sind wir mittlerweile 15.000 Mütter, mehr als 15.000
nice.
Mütter.
Wow.
Und da ist auch häufiger noch mehr los als auf unserer Website. Da wird ganz viel geteilt in den Stories, Informationen, Aktionen, aktuelle Themen, unsere politischen Sachen. Instagram ist immer tagesaktuell.
Super, sag nochmal schnell das Handle.
Das ist auch Solomütter, @Solomütter.
Einfach @Solomütter, wunderbar.
Genau, @Solomütter mit UE. Und was wir am Anfang schon mal gesagt haben, auch ein Riesentipp nochmal, versuche dir ein dickes Fell wachsen zu lassen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber ich sage dann immer, es ist dein Leben, gestalte das so, wie du das willst, lass 5 Grad sein und dann, ich weiß gar nicht, ist das schon veraltet zu sagen, YOLO?
Ja, es ist klar, aber wir sind ja auch alt. Let's face it. Ist egal. Müssen wir niemandem mehr was beweisen. Vielen Dank für diese weisen Worte, für auch diese schönen abschließenden Worte. Sarah, es war ganz toll, dich zu Gast hier in dieser Episode zu haben. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Und ich danke, dass du da warst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Schön. Und auch an alle HörerInnen da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war viel. Das können wir jetzt alles ein bisschen verdauen. Vielleicht bei einer Cola oder einem Kakao oder bei einem Vanillepudding. Up to you. Falls ihr Gedanken, Fragen oder Feedback zur Folge habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt mir auf Instagram unter @rossmann_babywelt oder per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Und ganz wichtig, wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren, alle 2 Wochen, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da. Das hilft uns immer sehr. Drückt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei dem Podcast der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel. Bis dahin, alles Liebe. Tschüssi.